Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Hallo, da sind wir wieder im Studio von Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Mir gegenüber sitzt wieder ein Blind Date, das sich mit großen Augen anschaut und sich fragt, wer ist denn das? Ich darf euch vorstellen, Dr. Anne Friebel und Josef Laktina. Herzlich willkommen.
Danke.
Hi. Für uns das Allerwichtigste, aber ich kann es schon an euren Gesichtern ablesen. Seid ihr ein echtes Blind Date? Habt ihr euch schon mal irgendwo gesehen?
Ich glaube nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Okay, man spürt ein bisschen die Anspannung. Deswegen, Anne, fang doch mal kurz an. Was machst du? Wer bist du?
Genau, also ich bin Anne. Ich bin Chemieingenieurin und ich habe in Kaiserslautern mit Kollegen zusammen eine Firma gegründet. Und wir entwickeln Messtechnik für die Chemieindustrie. Und in dem Unternehmen bin ich in der Geschäftsführung und im Vertrieb. Das heißt, ich bin jeden Tag mit Kunden und mit potenziellen Partnern im Austausch. Und
Wie heißt die Firma?
Inline Process Solutions.
Nice. Ich bin Josef, ich bin Schlagzeuger, Percussionist, Musiker. Bin Mitglied der Ensemble Colorage bei der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Spiele da jetzt seit 4-5 Jahren. Spiele mit. Sonst eigentlich zu Hause, oder besser gesagt, ich zusammen das Wasser. Morgens mache ich mehr oder weniger so Richtung klassisch Jazz, Ethno-Jazz-Musik, akustische Musik. Ich spiele Instrumente und Abend produce ich. Also Abend mache ich Hip-Hop in meinem Studio und morgens spiele ich so ein bisschen klassisch.
Also schon mal zwei unterschiedliche Wege. Jetzt gibt es eine zweite Regel bei uns, nämlich, dass ihr euch ein Geschenk mitbringt, wohl wissend, dass ihr ja nicht wisst, wer euch da gegenüber sitzt. Und ich glaube, das ist ganz gut, um euch noch ein bisschen näher kennenzulernen. Deswegen, Anne, was hast du mitgebracht für Josef?
Genau, dann gehe ich mal kurz zur Seite hier. Genau, also ich habe lange überlegt, was ich mitbringe, was jetzt wirklich das beschreibt, was ich mache. Und ich habe mich für ein zweigeteiltes Geschenk entschieden. Und zwar habe ich zum einen mal was Fachliches aus der Arbeitswelt mitgebracht und geballte Frauenpower. Und zwar habe ich jetzt im letzten Jahr mit anderen Frauen zusammen ein Buch geschrieben, das nennt sich Frauen schaffen Zukunft,
nice.
Innovation. Und da geht es nicht nur um technische Innovation, sondern da geht es um Innovation im Gesundheitsbereich, in der Kultur, aus ganz vielen Bereichen. Das sind über 50 Autorinnen, die da zusammengekommen sind. Und die haben über Innovation geschrieben. Und da sind so viele starke Statements drin, das muss mehr Publikum bekommen. Und ich hoffe, diese kleinen Ausschnitte kann man immer mal so ein bisschen reinlesen. Findest du auch was mit dir resoniert? Ja? Und das Zweite, was für die Seele, und zwar kommt es aus meiner Heimat. Und das sind Lebkuchen aus Pilsnitz. Und man kennt ja immer nur die Nürnberger Lebkuchen, aber tatsächlich in Sachsen gibt es auch sehr, sehr leckere Lebkuchen zu kaufen. Und ich war erst vor kurzem in der Heimat und das möchte ich dir dann
vielen Dank
überreichen.
Ja, danke schön.
Bitte
schön. Voll nice. Okay, jetzt mein Turn.
Ja.
Ich habe auch zwei Sachen mitgebracht. Ich wusste nicht, was ich eigentlich als ein Geschenk mitbringe. Deswegen habe ich zwei Sachen mitgebracht. Und zwar, Entschuldigung, ich mache das noch nah, ein Shaker und ein Klave. Und ich kläre, warum die beide. Klave ist halt so ein südamerikanisches Instrument. Klave heißt Schlüssel. Und das Instrument spielt halt das Schlüssel, das Rhythmus von was man jetzt in dem Musik spielt. Zum Beispiel... Das ist ein Sonnenklave und das bleibt das ganze Stück. Und wenn der Spieler das spielt, bleibt der ganze Stück so 6-7 Minuten. Und der ganze Band basiert ihre Tempo und ihre musikalische Idee auf dem. Deswegen, das ist ein sehr stabiles, also wie eine Schiene. Darauf basiert alles. Und auf die andere Seite habe ich einen Shaker mitgebracht, weil es ist voll crazy und voll bewegendes. Und ich dachte, ich bringe was sehr Stabiles und sehr Bewegendes, um halt die Yin und Yang, also die beiden Seiten vielleicht, um zu erleben.
Mhm.
Bitteschön.
Cool, danke.
Gerne, gerne.
Was macht das mit dir, Anne, wenn du sowas hörst? Weil ich habe dann gedacht, du hast ja gesagt, du bist Chemieingenieurin, aber Ingenieurin, so von wegen, es braucht was Stabiles und was Agiles.
Also tatsächlich habe ich überhaupt nicht an die Arbeit oder so gedacht, sondern also ich mag auch Musik und ich mag tanzen und alle mögliche Musik, Hauptsache die hat ein bisschen Beat. Und im zweiten Moment dachte ich dran, hey cool, das ist das, was die Kids auch zum Musikmachen nutzen, ja? Also solche Shaker und solche ein bisschen in kleiner, solche Klanghölzer werden halt auch in der Früherziehung in der Musik verwendet. Und das ist halt so das Einfachste, was man machen kann, einen Rhythmus klopfen, also so als Kind, ne? So was sie schon. Da muss man keine Noten können, da muss man nichts, da muss man einfach nur so auf sein Gefühl hören und das können die halt schon super zeitig, ohne dass man ihnen sagt, was sie machen müssen. Deswegen, coole Sache. Danke
cool,
dir.
Danke. So, jetzt haben wir hier schon ein bisschen Energie im Studio. Ich sag ja immer, am Ende ist das euer Blind Date. Was interessiert euch? Jetzt habt ihr euch ein bisschen, ne, ihr habt schon so ein paar Punkte gehört. Was würdet ihr gerne wissen voneinander? Anne?
Wie bist du zur Musik gekommen?
Also zwischen Zufall und Interesse eigentlich. Ich habe einen Typ kennengelernt, heißt Simon Tressin, irgendwann 2016 in Nordrhein-Westfalen. Und der wollte mir eigentlich ein bisschen Deutsch beibringen. Damals hatte, also mein deutsches Niveau, also mein Sprachniveau war ein Jahr alt sozusagen. Und ich habe damals noch auf Englisch geredet, habe ihn kennengelernt, der wollte mir ein bisschen Deutsch, ne, beibringen, ein bisschen mit mir unterhalten. War ich bei ihm im Studio einmal und habe ich halt ein paar Instrumente gesehen, die ich eigentlich kenne, aber außen nur sehen. Und der meinte, ja, hier, ich spiele das und ich spiele das hier und das hier. Und ich war so fasziniert von seiner Art und Weise, dass ich halt Musik lernen von ihm wollte. Und der hat angefangen, mir ein paar Unterrichte zu geben am Anfang an, dann waren wir mehr oder weniger sehr eng, also eine befreundet, auch so eine kleine Familie habe ich gegründet sozusagen, mein erster richtige Freund in Deutschland. Ne? Ich komme aus Surin, Entschuldigung. Ich bin hier seit jetzt 10 Jahre, das ist mein 10. Jahr. Genau, und ich habe mit ihm halt 2 Jahre einfach geübt, einfach bei ihm im Studio. Der hat mir alles beigebracht, was zum Beibringen ist, musikalisch sozusagen, und die Steine halt gebaut, dass ich halt in Zukunft oder jetzt in dem Sinne halt weitermachen kann, also unter oder durch, was der mir beigebracht hat. Und genau, dann bin ich halt nach 2 Jahren üben, bin ich zur Universität gegangen. Ich dachte, es sind halt, ich gib's eine Chance, mache Aufnahmeprüfung, ne? War einfach rein und hab's gemacht und die waren like, ja, vor 2 Jahren, dass du vor 2 Jahren spielst, du hast was, wir nehmen dich an.
Cool.
Und ja. Genau so bin ich Musiker geworden.
Und kannst du was zu dem Ensemble Colorage sagen?
Auf jeden Fall.
Die Idee dahinter ist?
Mhm. Ensemble Colorage ist eigentlich, also wir sind 8 Menschen, ich fange so. Wir sind 8 Menschen, 4 von uns haben eine klassische europäische Ausbildung, musikalische klassische europäische Ausbildung und viel anderes auch, also Jazz und sehr, also verschiedene. Und 4 andere haben... 3 von uns kommen aus Syrien, haben mehr oder weniger arabische Jazz, Ethno-Jazz, Progressive Background und ein Bassist hat so Rock, Jazz, alles Background auch. Also wir sind so vermischte, irgendwie gemischte Teller von alles. Und wir sind halt in einem Raum zusammengeschmissen und die Idee war, macht mal Mucke, so schreib mal ein Stück. Am Anfang war ich nicht dabei, erst 2 Jahre war ich nicht dabei, auch die Band hatte andere Formationen, aber jetzt sind wir 8, also genau. Und ja, wir sind eigentlich eine Band, eine freies Band, sag ich mal, in Komposition sehr, sehr frei. Wir schreiben unsere eigene Musik, wir schreiben unsere eigene Influence ins Industrie auch rein, versuchen das reinzuschieben. Und die Musik, was steht... Könnt ihr am 12.12. vielleicht im Konzert in Alte Feuerwache, in Staatsphilharmonie erfahren. Genau, so eigentlich ist halt die, grob gesagt, so ist die Idee von der Band. Beide Welten oder mehrere Welten in einem Raum zu setzen und halt Musik zu gründen, die eigentlich zum heutigen Gesellschaft passt, sozusagen, mit deren Verschiedenheit von alle Perspektiven.
Und super innovativ ist.
Auf
also
jeden Fall.
Ungehört.
Auf jeden Fall.
Ich durfte es schon mal hören. Ungehört.
Auf jeden Fall.
Was interessiert dich von
sehr viel. Ich kenne mich eigentlich gar nicht aus. Also Chemie hätte ich letztes Mal in der Schule oder so. Ne? Sonst was von Firma? Erzähl mal ein bisschen über die Firma vielleicht.
Ja, also die Firma ist tatsächlich eine Ausgründung aus der Uni. Also wir haben die Leute, mit denen wir gegründet haben, die habe ich alle an der Uni kennengelernt, da wo wir unsere Promotion gemacht haben. Und es ist nach tatsächlich was richtig Handwerkliches. Also es ist jetzt auch Softwareentwicklung, aber vor allen Dingen Hardware, also wirklich Messtechnik, die man wirklich so ein großer Stahlklotz, den man dann in der Hand hat. Und mit dem wir dann in große Industriefabriken gehen, also jetzt zum Beispiel BASF kennst du vielleicht, ja, so von, ne, von Autobahnen irgendwie, die großen, da wo es raucht, ja. Und dort in diese Anlagen gehen wir mit der Messtechnik rein, um innen drin in der Anlage Bilder zu machen. Und das ist halt innovativ, weil man halt wegkommt vom Proben nehmen. Also normalerweise nimmt man eine Probe und trägt ins Labor, dauert super lange, auch dann um eine Reaktion dann sozusagen darauf zu bekommen, was mache ich mit dem Prozess? Und dafür ist unsere Messtechnik geeignet. Und ich habe zusammen mit 4 Kollegen gegründet. War ein relativ großes Gründungsteam vor jetzt 2,5 Jahren. Genau. Und
Entschuldige, die Frage, was? Entschuldige, mein Deutsch auch, ne? Was ist Messtechnik? Also was misst man?
Man misst, es ist wie ein Mikroskop.
Okay.
Ein Mikroskop, man macht Bilder von Partikeln, die in der Flüssigkeit sich bewegen.
Oh,
und das Mikroskop steht halt nicht im Labor, sondern es ist halt direkt
mit euch halt, ihr nehmt es mit.
Ja, genau.
Okay, I see.
Ja. Und, cool. Genau, also dieses ganze Gründen, wie bin ich da hingekommen? Also es war jetzt nie so meine Idee, irgendwie zu gründen, ja. Also ich habe eigentlich so nach der Schule wollte ich halt irgendwas Naturwissenschaftliches machen, weil es mich total interessiert hat. Also Mathe und Physik und Chemie ist mir halt super leicht gefallen. Also ich habe auch immer gern Musik und Kunst gemacht, aber ich irgendwie bin ich halt in die Ingenieurrichtung gegangen und habe das studiert und wollte dann eigentlich in einer größeren Firma halt in der Forschungsabteilung arbeiten und habe dann durch Zufall halt die Kollegen kennengelernt und dann haben wir so überlegt, wie wäre es denn, wenn wir doch was Eigenes machen?
Oh ja, cool.
Was wäre so das größte Risiko, was passieren könnte und was ist das Beste, was passieren könnte? Und dann haben wir so ein bisschen abgewogen und dann haben wir eine Firma gegründet. Ja, und das machen wir jetzt schon seit knapp 3 Jahren, ja.
Kleiner Schlenker, Yusuf ist tatsächlich auch ein großer Mathematik-Fan und ich habe jetzt so bei euch beiden gedacht, was, ihr könntet Werbung machen für, was ist das Faszinierende an Naturwissenschaften? Also obwohl du ja jetzt zur Musik gegangen bist, wo man denkt, ja, das sind diese künstlerischen Menschen, die fühlen anders und gleichzeitig sagst du, du fühlst ja auch Zahlen,
ja,
ne?
Ja.
Und du ja jetzt, du hast ja auch diese Faszination, was natürlich als Frau nochmal auch, ne, je nachdem wie man da drauf guckt, vielleicht besonders ist oder nicht. Was fasziniert euch so an Naturwissenschaften? Beide.
Entschuldigung, ich fang kurz an, weil ich habe eine kurze Antwort. Und zwar, das macht einen Sinn irgendwie für mich. Ich sag's kurz auf Englisch. I learned that it's called logic.
Ah, ja.
And it made sense for me.
Ah, aber was macht dann Musik?
Auch theoretisch.
Auch logisch?
Also theoretisch sehr logisch, aber auch nicht. Ne? Also ich glaube, es ist... it's not a creating, oder es ist nicht machen, Musik machen, sondern expressing, also wie man, also,
sich ausdrücken.
Genau, also es ist ein Ausdruck, und, je nach Moment natürlich, und je nach Komposition, und. Aber ich glaube auch, es ist halt, macht Sinn, weil, ich drücke mich auch ein bisschen, wenn ich jetzt frei spiele, solo spiele, ich drücke mich auch, wie es mir geht im Moment. Und das ist der Sinn dahinter, ein bisschen, ne?
Okay. Die Logik der Musik.
Ja, der Logik der Musik, dass man ein bisschen frei lässt und dass man macht halt, man spielt die Moment, man expresst die Moment, wie es halt kommt, ne? Mein Finger können was, mein Gehirn kann was, musikalisch gesagt, aber im Moment, ich konnte, wie jetzt vorhin, ich habe einfach hier saß, ich war kurz in das schwarze Loch da in die Ecke und ich habe einfach gespielt, ne? Mein Kopf hat es losgelassen kurz, ich habe nicht jetzt nachgedacht, okay, ich sitze hier und ich mache das und das.
Ja.
Genau.
Und wie ist das bei dir? Was fasziniert dich an Naturwissenschaften? Und was dich ja dann sogar zu so einem Unternehmen geführt hat?
Also tatsächlich was Ähnliches. Also auch diese Logik, dass es halt keine Interpretation gibt und keine verschiedenen Ansichten oder so. Das war immer schwierig für mich bei Sprachen und bei Deutsch und bei Geschichte. Da hat man halt sehr viele Wege gehabt, wie man was ausdrücken kann. Und vor allen Dingen in diesem Bereich, was ist richtig und was ist falsch, war halt, also ne, wenn man jetzt so aus der Schulrichtung kommt, war halt bei den Naturwissenschaften immer klar, es gibt halt irgendwie eine richtige Antwort. Und es gibt mehrere Wege, dahin zu kommen, aber am Ende ist 5 richtig und 6 ist nicht richtig. So. Und das hat mir halt immer sehr viel so Kraft und Stabilität gegeben, irgendwie zu wissen, okay, das ist das Ergebnis und irgendwie müssen wir da jetzt hinkommen. Und wenn man es einmal verstanden hat und ein Gefühl, finde ich, dafür hat, ist es halt auch überhaupt nicht schwer. Ja. Und man muss nicht lernen, und also vielleicht Chemie muss man ein bisschen lernen, aber für Mathe, das ist ein reines Verständnis. Und wenn man so dieses, wenn man das spürt, wenn man so ein Gefühl hat für Zahlen, dann ist es ein, kann man sich in diesen Grundlagen halt relativ einfach bewegen. Und im Vergleich zu ja, Geschichte, Deutsch, wo man halt, oder Sprachen, wo man halt extrem viel auch lernen muss.
Ja. Ja. Den Schlenker dachte ich irgendwie, der passt ganz gut zu euch beiden. Mit deiner Firma, weil du das gesagt hast, mit der Messtechnik, die ihr zu den Firmen bringt, wie gut kommt das an? Wie offen sind die für die Innovation, das umzusetzen, statt alte Prozesse zu verwenden? Vielleicht kannst du auch nochmal erläutern, was ist der alte Prozess und was ist das Neue daran?
Mhm, genau, also das Alte ist sozusagen gar keine Messtechnik direkt in der Anlage zu haben, sondern wie gesagt Proben zu nehmen und die ins Labor zu tragen. Und das ist auch das, wogegen wir halt am meisten konkurrieren. Also nicht irgendwie andere tolle innovative Messtechnik, sondern eben den Status quo. Also
ja,
gegen den
kommt
Status
zu euch
quo
in dem Sinne halt.
Genau. Und viele scheuen natürlich die Ausgabe und das Risiko zu machen, obwohl man die Aussicht, dass was verbessert werden kann und dass man natürlich auch signifikant Einsparungen in der Zeit und im Geld haben kann, weil das natürlich das muss natürlich ein Schritt in eine gewisse Richtung gemacht werden. Und man spürt es schon, dass viele von denen, die es tatsächlich anwenden möchten, also die direkt sozusagen am Prozess dran sind, die Wissenschaftler, die sich darum kümmern, schon ein großes Interesse dran haben, das auch besser zu machen und auch Sachen besser zu verstehen, ja, durch die Messtechnik. Es ist aber immer schwierig, dann auch dafür Budget und halt Manpower zu finden, es dann umzusetzen. Mhm. Ja, und das ist halt aktuell noch schwieriger, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren war, weil natürlich jetzt jede Mark dreimal umgedreht wird in den Firmen. Aber prinzipiell ist es auch immer wieder ein Ringen zwischen der kleinen und einer sehr, sehr großen Firma, zu sagen, hey, das ist was Neues, probiert's mal aus. Ja, es hat ein Risiko, aber es hat natürlich auch eine große Chance, die es euch bieten kann. Und ja, es ist so ein Spiel immer. Ja. Es ist nicht leicht, es ist aber auch nicht komplett unmöglich. Ja. Es ist aber immer wieder spannend, wenn man jemand Neues kennenlernt, dann in den Firmen, welchen Weg das geht und welche Argumentation oder welche Trigger die Leute sozusagen haben, wo man dann sagt, ah ja, das jetzt verstehe ich es, jetzt möchte ich es auch probieren. Ne.
Wo haben eure Welten Gemeinsamkeiten? Was denkt ihr?
Nummern, glaube ich. Irgendwo zwischen Nummern und um zu ergänzen, auch genau, ich bin auch der Meinung, halt, was du gesagt hast, auch aus der Perspektive von Musik, was ich eigentlich mache. Ich bin ja Schlagzeuger und für mich ein Viervierteltakt hat 16 Sechzehntel. Punkt. Also genau wie du sagst, hier 5 ist 5 und das ist die richtige. Und es gibt, 6 ist nicht richtig. Und auch genau in dem Sinne habe ich als Schlagzeuger jetzt auch so, ich will nicht sagen Regeln, weil ich bin sehr frei in meinem Regeln, aber ich habe auch so bestimmte Wege, die ich laufen muss, die ich spielen muss. Und eine bestimmte Takt hat bestimmte Länge von Zeit. Eine Zeit von X zu Y, also in Zeit gedacht, ist ja gleich im Vierviertel jeder Takt sozusagen. Und deswegen ist es viel leichter, wenn man akzeptiert und wenn man einfach macht und lernt, viel leichter halt die Sachen einfach zu machen und einfach zu regulieren oder zu runterladen im Kopf irgendwie. Ja.
Und was ist sowas wie selbstständig sein, Herausforderungen haben, Budget, also Budget von anderen Unternehmen, ihr müsst Aufträge, Musik muss verkauft werden, also diese Unsicherheit, auf welchen Markt trifft man, wie innovativ muss man sein?
Wahrscheinlich auch was Neues, also bei der Musik, die ihr macht, ist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht für jeden so von der Hörgewohnheit.
Auf keinen Fall.
Das, was so irgendwie, was man so immer hört und wenn man dann halt hingeht, dann muss man sich halt auch drauf einlassen und sagen, okay,
Stimmt, wir haben eine Gemeinsamkeit.
Ihr habt die Kunden. Ich gehe jetzt mal meine Zeit und mein Geld für ein Ticket, wobei das jetzt nicht so ein großes Ding ist wie bei uns. Ja, aber ich gebe meine Zeit dahin und höre mir das an und lass mich da drauf ein und guck mal, was es mit mir macht irgendwie. Und ich finde immer, wenn man was Neues macht oder was nicht so gewohnt ist, dann hat man es halt erstmal schwer, so am Anfang, aber es kann auch extrem viel Gutes machen.
Was würdest du sagen, ist eure größte Herausforderung? Ist es die Innovation an sich, das Produkt? Ist es jetzt das Verkaufen, das Unternehmerinnen sein, ja.
Also ich glaube, so zwei große Sachen. Also einmal das Unternehmerinnen sein, Unternehmer sein ist natürlich eine große Sache. In Deutschland ist halt sehr, sehr viel Dinge, die getan werden müssen, erstmal so für das Allgemeine. So, dass man, bevor man jetzt irgendwas verkauft hat, muss man halt extrem viel, ne, Papierkram und so Dinge halt organisieren.
Das kenne ich, ja.
Die halt so getan werden müssen und zu denen man verpflichtet ist. Und das so dieses Klein-Klein im Alltag, darüber halt die großen Projekte nicht zu verlieren, das ist halt schon eine große Herausforderung. Auch Datenpflege von, was weiß ich, 1000 Teile, die man eingekauft hat, das hat jetzt nichts mit Deutschland zu tun, aber irgendwie Mitarbeiterpflege und die Listen an Teilen, die man eingekauft hat und die Kunden, die man hat und so die Datenmenge sozusagen zu handeln und nicht den Überblick zu verlieren und sich dann nicht irgendwo im Klein-Klein zu verlieren. Und das Zweite ist natürlich einmal das Verkaufen, aber auch den Kunden, wenn man den jetzt so, wenn man das als eine Partnerschaft begreift, ja, den davon zu überzeugen, dass es halt einen Mehrwert für ihn bietet. So, ja. Und bei uns startet es halt immer mit einem Online-Treffen irgendwo, ja, wo man irgendwelche Folien zeigt, ja, und man kann halt erst denjenigen davon überzeugen, wenn man es halt wirklich zum Anfassen und zum Sehen hat und wenn man vorbeifährt und was einbaut und vor Ort dann sozusagen die Messtechnik in Anwendung sieht. Ja. Und den Weg dahin, das ist so das Zäheste, weil sobald man einmal vor Ort war, sehen es die Leute und verstehen es besser und können sich viel mehr, da geht dann richtig so das Brainstorming los an der Anlage, ja, können wir hier noch und dann können wir da und da muss ich jetzt den nochmal anrufen, der soll dazukommen. Und das sind die Leute gelöster und viel viel freier dann auch weiterzudenken, aber von dieser kühlen Situation im ersten Online-Call zu diesem, ich kann zu dir vor Ort kommen und du vertraust mir, ich baue meine Messtechnik in deine krass gefährliche Anlage ein, ja, irgendwo. Das zu überspringen, das, ja, ist ein großes Ding und ja.
Ich glaube auch bei uns halt irgendwie das gleiche Weg, aber auch von woanders ist es auch sehr schwierig für uns. Also wir nennen unsere Genre transkulturelle Musik, was wir, also die Musikstil, was wir spielen. Ich persönlich habe ein bisschen meine Kritikpunkte über das Begriff sozusagen. Aber es ist auch hart schwierig. Es ist sehr schwer, die Eventhäuser oder die Festivals oder die Leute, die das Konzerte veranstalten, Veranstalterinnen, ranzukommen, dass wir sind zwischen zwei Klammer cool und jung und wir liefern coole Musik auf der Bühne und, ne? Wenn die hören so von vornherein, dass wir transkulturell erstmal, das ist halt 30 Fragezeichen danach. Danach fangen wir zu erklären, ja, hier, das, wir machen den Art, wir kommen aus verschiedenen Kulturen, verschiedene Musikhintergründe, bla, bla. Dann kommt die Frage, ja, wo ist die Definition, was ihr macht? Was seid ihr? Rockband, Jazzband, Classic, also, ne?
Industrie, wo passt man rein?
Wo passt man rein? Industrie, Festivals, alle brauchen so eine Schublade sozusagen oder jeder Event hat eine Schublade. Wir sind Reggae-Event, da machen die Reggae-Musik, laden die Reggae-Menschen, Reggae-Künstler, wie auch immer. Und das für uns ist es hart schwer, um zu erklären, dass wir gehören eigentlich nicht nur sozusagen in Klassischhäuser. Dadurch, dass wir sind auch ein bisschen verbunden mit dem Staatsphilharmonie und unser Name ist damit verbunden, verbindet sehr viele Menschen uns mit dem klassischen Bereich nur. Und in der klassischen Branche sage ich mal, dass es ist ein bisschen schwer reinzutreten als Unklassiker, also als keine Klassiker-Musiker. Industrie ist ein bisschen schwer, ist ein bisschen streng. Die wollen deren Ding machen. Das ist, also so habe ich erlebt. Die wollen deren Ding, der Musik, die jetzt seit 200-300 Jahren mache das Gleiche, immer wieder von Blatt Papier das Gleiche, gar nicht schlimm, also gar nicht negativ, die haben deren Publikum und alles. Wir versuchen aber dazu zu gehören, aber auch zu einem anderen zu gehören, also zu anderen Eventhäusern oder zu anderen Publikum. Wir wollten auch mehr oder weniger jüngere Publikum erreichen. Haben wir angefangen, mehr oder weniger in Pop Stil ein bisschen zu komponieren, auch paar Lieder mit bisschen Gesang, mit bisschen Vocals, die in die Richtung von jüngere, ne, also jüngere Klänge geht, damit wir nicht immer in eine Schublade gesteckt werden. Aber genau, ich kann 100 Veranstalter kontaktieren, dann kommen so 5 Konzerte, aber keiner kann von 5 Konzerten im Jahr leben, so, also, ne, oder halt irgendwas damit machen. Man geht zu Konzert, spielt eine Stunde, kriegt eine bestimmte Gage, die paar hundert Euro ist, sozusagen, und das was. Ich nehme an, in deiner Arbeit, ihr arbeitet auf längere Zeiten. Also, oder vielleicht frage ich, also jetzt bis, Entschuldigung.
Ja, aber ich finde den Punkt ganz schön, weil es ja ein Innovationspodcast und weil es ja genau darum geht. Du hast eine Innovation und was für eine Geschichte erzähle ich dazu? Und hört der andere das Gleiche? Also sind die Ohren offen, so wie du eben gesagt hast, wenn man dann im Gespräch ist und dann erzählen kann und irgendwann habe ich diesen Funken.
Ja.
Aber wie schaffe ich es, etwas Neues irgendwie, das für Neues zu öffnen? Ich weiß nicht, ob ihr, ich meine, du hast ja auch das Buch mit den Frauen, ne? Innovative Frauen heißt das, gell?
Ja, genau, Frauen.
Und da geht es ja genau auch um dieses so, ich habe eine Innovation,
ja.
Und wir, in Deutschland sind wir ja auch gerade in der Transformation, also wir brauchen diese vielen Innovationen und gleichzeitig hat man das Gefühl, die Menschen wollen sich aber ja gar nicht öffnen für Innovationen. Mhm. Weiß nicht, was du schon gelernt hast jetzt auf dem Weg, wie man Menschen geöffnet kriegt für Innovationen.
Ja. Ich glaube, also indem man ihnen halt auch gut zuhört und versucht zu lernen, was die Probleme sind und was die größten Sorgen in der eigenen Welt sind. Ja, also bei euch sind es die Zuhörer vielleicht, die irgendwie dann zu euch kommen, um mal so ein bisschen Abstand zu ihrem Alltag zu bekommen. Meine Kunden, sage ich mal, sind Leute, die halt auf ihrer Arbeit oder in ihrem Team oder in ihrem Projekt halt irgendwie gut performen müssen, ja, und dann natürlich auch Sorgen mit sich rumtragen und geht das jetzt im Zeitplan und ist das nicht viel alles viel zu teuer und wird das alles gut laufen und da gibt es natürlich so ein paar, wie ich ja vorhin gesagt, so ein paar Trigger, ja, zu sagen, okay, ist es dir wichtig, dass dein Prozess schneller wird oder ist es dir wichtig, dass dein Prozess preiswerter wird oder sicherer oder dass du weniger Leute brauchst, ja, weil du hast vielleicht Fachkräftemangel und sollen irgendwie Stellen abgebaut werden, aber trotzdem soll die Anlage noch gut betrieben werden, lauter so Themen. Und das rauszufinden und dann halt mit demjenigen halt in einer Sprache zu sprechen und eben nicht so dieses Verkaufsgespräch halt zu haben, sondern eben auch klar rauszufinden, auch vor allen Dingen ganz am Anfang rauszufinden, ist das, was wir anbieten, überhaupt eine Lösung oder kann das überhaupt helfen?
Mhm.
Weil wenn das nicht hilft, dann brauchen wir auch gar nicht weiter die Zeit voneinander irgendwo zu verbrauchen und ich will jetzt nichts um jeden Willen verkaufen, sondern es geht mir halt darum, dass es was bringt auch. Ja? Und da redet man ja auch um viel zu große Summen, als dass man da irgendwie sagt, komm, wir probieren jetzt einfach mal aus und vielleicht klappt's ja. Und da auch die Ehrlichkeit zu haben, zu sagen, vielleicht nach einem Gespräch, hey, also nach meiner Einschätzung, das können wir nicht. Ja, das ist außerhalb von dem Messbereich.
Ja,
das ist jetzt wieder, geht wieder auf die Naturwissenschaft, da kann man relativ klar sagen, geht oder geht nicht. Und dass man da ehrlich ist und halt auch nicht zu viel verspricht, sondern halt versucht natürlich immer visionär zu denken und Großes sich vorzustellen, aber eben halt auch realistisch einfach mit den Sachen umzugehen und die Leute ihnen nicht zu viel sozusagen Hoffnung zu machen, wenn man selber es nicht.
Aber das finde ich jetzt auch nochmal spannend, weil ja dieses Zuhören oder auf Kundenbedürfnisse eingehen, also sowohl bei der Musik, was wollen die Leute hören, oder bei den Kunden, was brauchen die Leute, versus innovativ sein bedeutet, ich kreiere sowas mega Neues, dass ich ja noch gar nicht weiß, ob es, also ich muss dafür sorgen, dass mein Publikum,
das ist, dass du das richtige Publikum findest.
Und
du, das ist aber auch ein großer Teil von zum Beispiel jetzt auch im Buch. Innovation schaffen ist jetzt erstmal das eine. Und ich glaube, das können wir gut, wenn wir frei uns machen und uns möglichst irgendwie wenig Grenzen setzen und dann erstmal loslegen. Aber das ist noch keine Innovation, was Neues zu schaffen, sondern dieses Neue muss dann halt auch irgendwo genutzt werden. Es muss irgendwo einen Mehrwert bieten und es muss am besten auch irgendein, ein Geschäftsmodell dahinter stehen, was halt, wo man nicht nur durch Förderung lebt oder nicht nur durch irgendwo, dass Menschen sich fast keinen Lohn auszahlen und irgendwie da so das nur aus dem besten Willen und Gewissen machen, sondern dass man halt auch sagt, okay, jemand ist auch bereit, dafür Geld auszugeben, ja, zum Beispiel eine Stadt oder ein Konzerthaus, die dann vielleicht auch Zugang dazu geben, ne? Dass man jetzt das nicht nur über einen Ticketpreis macht und jetzt bei uns jemand kauft was, um einen Gegenwert zu bekommen. Also so rein was Neues zu machen reicht nicht aus, sondern man muss es halt auch dahin kriegen, wo es dann auch genutzt wird und angenommen wird. Und das zu finden, da gehört natürlich auch viel Menschenkenntnis und viel, dass man sich halt in dem Bereich, wo die Kunden sind, in dem Markt halt auskennt und da die Sprache halt auch von den Leuten spricht.
Ich glaube auch bei uns, sagte Ross Daly einmal, if you believe in it, you will find a Publikum. If you do it for like 20 years and you really believe in it, people will understand, will see that you believe in it. Like, will feel your energy. Ross Daly ist ein Lira-Spieler. Der ist
was für ein Spieler?
Genau, der ist aus Irland, lebt in Kreta seit 30 Jahren, spielt eine, oh mein Gott, jetzt hier kommt hier die Konflikt. Ein Instrument, die kommt aus der Region Griechenland, Türkei, weil ne, Konstantinopel, Athen, Istanbul hatten die Instrumente jetzt 1000 Jahre, heißt Lira, ist wie ein Saiteninstrument, man spielt auf dem Schoß und man spielt so Bogen schräg. Das Schöne an das Instrument, es ist sehr alt und man spielt mit dem Fingernagel. Deswegen, es hört sich, als jemand weint, wenn man spielt. Und der spielt Kompositionen, die eigentlich gar nicht zum Hören heutzutage, Kompositionen, die 20 Minuten lang, Intro ist so 6 Minuten, zu langsam und alles. Oh mein Gott, also heutzutage TikTok-Kinder sind so schnell auf 10-Sekunden-Dinge und so. Und kommt der Typ mit 30 Minuten Stücken, keiner hört ihn. Aber was sehr Interessantes ist, wenn du zu seinen Konzerten oder YouTube oder so guckst, volles Häuser. Immer voll Menschen sind übereinander. Und ich habe einen Workshop mit ihm gehabt und ich habe ihm genau die Frage gestellt. Like, Entschuldigung, Master, I'm bored playing your piece with you. Like, not bored, but like, it's too long and it's like too complicated, too slow. How do you get Publikum ins Häuser? Und er sagte, ich glaube an, was ich mache. Seit 20, 30 Jahren mache ich täglich. And I found my Publikum and I found my audience, sozusagen. Mhm. Der gibt auch ein Beispiel, wie der mag kein Techno, gar nicht, der ist ein bisschen altmodisch und für ihn Techno ist No-Go, aber für ihn haben irgendwann in 90er Hausmusik oder so 80er, 90er angefangen mit irgendwas, 2000er haben angefangen so mit Techno und jetzt seit 20, 30 Jahren, es gibt Leute, die treiben in dem Genre und jetzt ist das größte Musikindustrie der Welt und irgendwie ist es, ich gebe ihm recht. Some people believed in this, like it. They did it every day on daily basis. They create their own kind of bubble, ja, sozusagen.
Ja, auch so das Dranbleiben.
Ja, ja.
Dass man, also das ist ja wirklich auch so ein tiefes Thema im Unternehmertum allgemein, dass man halt sagt, okay, nur weil jetzt irgendwie 5 sagen, sie finden es doof, find den 6., ja, find den 7. und find noch den nächsten irgendwo und dann weiterzumachen halt, auch wenn man jetzt viel Ablehnung jetzt nicht, aber wenn halt viele sagen, oh nee, zu teuer oder nee, passt nicht oder wer, ne, so irgendwas. Und dann so, nee, dann müssen wir uns halt vielleicht nochmal in einer anderen Branche, dann war es vielleicht noch nicht das Richtige. Und dann dran zu glauben, dass das, was man da halt geschaffen hat, einen Sinn macht. So, ja, und sich das nicht kleinreden zu lassen von welchen, die dann vielleicht auch mal so ein bisschen krummelig.
Aber wie motivierst du dich dann, Anne? Oder wie generell in der Firma? Wie, oder ist immer einer, der gerade gut draus ist?
Also, genau, also es geht immer rundherum, ja. Also ich glaube, wir sind jetzt alle welche, die halt auch gerne Leistung bringen und auch uns da motivieren können und auch was zu machen. Und jeder hat aber auch mal einen schlechten Tag und ist halt irgendwie so, okay, heute, ich verschwinde in mein Büro, bitte, wir sehen uns in der Mittagspause oder so. Oder ich bleibe ganz zu Hause und ich arbeite nur von zu Hause oder so, ja. Und es gibt jetzt, glaube ich, nicht so den einen, der jetzt irgendwie nur die gute Stimmung verbreitet, aber es ist schon, also vor allen Dingen im Vertrieb, wo man ja viel Ablehnung auch erfährt. Also wenn man jetzt mal so, ne, man redet mit 100 Leuten und einer will dann vielleicht fast so. Und man darf es auf keinen Fall persönlich nehmen, was aber total schwer ist. Ne? Leute, die reden ja mit dir persönlich. Ja. Und dann halt immer wieder so an so kleinen Sachen, wenn dann so einer sich dann doch gemeldet hat oder vielleicht doch eine tolle Kampagne zustande gekommen ist, dass man das halt feiert. So, dass man das mal wirklich auch sacken lässt und das auch genießt. Weil wir haben jetzt auch in den letzten 3 Jahren gemerkt, ne, es gibt halt die tollen Sachen und es gibt die schlechten Sachen. Und die schlechten Sachen, die werden sowieso reinhauen. Ja, also die kann man nicht ignorieren, da wird man sich auf jeden Fall schlecht fühlen. Und deswegen muss man den guten Sachen halt auch genug Raum geben. Weil häufig ist es dann so, ah ja, ist was Tolles passiert, irgendwie, keine Ahnung, irgendein Projekt wurde bewilligt. Ah ja, wunderbar, kurz, toll, naja, wir können ja auch das noch irgendwie dazwischen kommen. Naja, wir warten jetzt mal mit Feiern und wenn dann erstmal die Unterschrift drunter ist, dann ist es schon eingepreist irgendwo der Erfolg. Und jetzt musste ja so kommen. Ja, wenn das jetzt nicht gekommen wäre, das wäre ja große Enttäuschung. Und dann ist so dieses Innehalten und mal stolz drauf sein, was man geleistet hat, kommt dann häufig zu kurz und dann fühlt es sich halt nur noch an wie, naja, man hat halt das gemacht, was man gemacht hat und dann kam wieder ein Down. So. Und super wichtig, glaube ich, auch übertragbar aufs normale Leben so, dass man halt auch einfach so diese guten Momente, man hockt mal mit Freunden zusammen, ist gerade richtig schön, mit Familie, ist gerade richtig schön, einfach nur mal zu sagen, hey, danke, cool und das nehme ich mit für, wenn es mal wieder richtig ätzend ist.
Ja. Wenn du dir was wünschen könntest, quasi wunschfehlmäßig, was bräuchtest du für euer Unternehmen? Was wäre das, wo du sagst, so die Hürden müssten weg oder das ist der Traumkunde und dann hätten wir auch folgendes Wachstumspotenzial?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, wenn man noch so 1-2 Kunden hätte, über die man auch sprechen dürfte, das wäre zum Beispiel
Habt ihr das Thema immer, dass man...
Immer, also wir haben immer das Thema, dass halt niemand will darüber reden, wenn man was am Anfang macht, ja, und wenn es noch risikobehaftet ist und man es noch nicht ganz klar ist, ob es wirklich zum Erfolg führt, Logos und Namen sowieso nie nennen, ja, und Personen auch nicht, Branchen dann meinetwegen und sagen, okay, wir haben jetzt mit dieser Branche zusammengearbeitet, aber wenn da noch mehr offen wären, darüber zu sprechen, zu sagen, hey, wir haben jetzt hier mal was ausprobiert und es sieht ganz gut aus und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt, dann kann man halt darüber auch so ein bisschen Vertrauen aufbauen, weil das ist halt auch ein wichtiges Ding. Viele fragen ja, was habt ihr denn schon für Projekte gemacht? Und dann kannst du da, schwurbelst du da so ein bisschen rum, aber so richtig so glasklar sagen, okay, wir haben das und das, kannst du halt nicht machen. Und wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es unter anderem auch, dass die Leute mit weniger Angst sozusagen nach draußen gehen und diese Berichterstattung, ja, ist jetzt so wichtig, dass man über die Sachen redet, dass man bei LinkedIn irgendwie eine Geschichte zu erzählen hat, oder auf der Webpage oder wo auch immer, ja, aber dass sich da mehr trauen, von den Partnern, mit denen man zusammenarbeitet, darüber zu berichten, um...
Warum machen die das nicht? Weil sie das, wenn es schlecht ausgeht, dann... Ja. So, aber ist das dann wieder so was typisch Deutsches, dieses...
Weiß ich nicht, ob das was typisch Deutsches ist. Was halt ein großes Ding ist, dass sie halt als... Also häufig die Corporates, also die großen Unternehmen, die wollen halt ihr Markendasein nicht verwässern. Ja, und deswegen sind die halt auch ganz restriktiv, was das Nutzung von Logos angeht. Ja, also gibt ja ganz viele, die dann irgendwie das Logo von jemand anders draufpacken und dann aber, es steht wirklich auch in den im Anfangsvertragsbedingungen, wenn man miteinander startet, das ist dann so NDA nennt sich das, also so ein Agreement, dass man halt nichts, keine geheimen Daten sozusagen weitergibt. Und es ist meistens auch eine Klausel dabei, dass es verboten ist, sozusagen das Logo zu nutzen oder darüber zu sprechen, dass man überhaupt was macht. Und im weiteren Verlauf ist es halt total schwierig, das wieder aufzuweichen. Und erst irgendwann nach einem Jahr, ne, du hattest nach der Dauer gefragt, also bei uns dauert es von Erstgespräch bis Verkauf mindestens ein Jahr.
Ah, okay, deswegen. Ja,
so. Das ist ein... Und dann hat man es verkauft, dann ist es ja noch gar nicht eingesetzt worden. So, und dann geht nochmal ein Jahr und dann irgendwann kann man dann mal so drüber berichten. Aber dann sind 2 Jahre.
Ja, schon.
Und das ist halt, also die haben Angst vor der Verwässerung und natürlich auch vor dem Risiko zu sagen, hey, wir haben was ausprobiert und es ist gescheitert. Und ich glaube, das Dritte ist auch Wettbewerb. Also, dass sie halt nicht zeigen wollen, okay, hier, wir arbeiten jetzt mit dem Startup zusammen und dann kommen andere auf die Idee, auch mit uns zusammenzuarbeiten. Aber das wäre super für uns. Weil dann würde der Wettbewerb sagen, oh, die machen jetzt alles Neues.
Ja, ja.
Dann müssen wir uns auch mal umgucken, dass wir vielleicht was Neues brauchen. So.
Ja, spannend. Was würdest du dir wünschen, Josef, fürs Ensemble Courage vielleicht auch? Wie könntest du noch erfolgreicher sein?
Also was uns eigentlich wirklich viel helfen wird, ist eigentlich nur eine Chance, dass die Menschen uns hören nur. Also ich glaube, wir müssen nur auf der Bühne sein. Ich gehe davon aus, dass...
In der Fabrik sein, auf der Bühne sein.
Ah ja, ja, also ich gehe davon aus, dass die Leute, egal der Alter oder die Musikrichtung, was die hören... vielleicht klingt ein bisschen egoistisch, Entschuldigung, aber ich gehe davon aus, dass keiner wird sagen, okay, nee, das höre ich nicht, das will ich nicht hören oder so. Also vielleicht sagen die ja, okay, cool, die können was, nicht mein Mucke, aber die können was.
Naja.
Aber ich wünsche mir, dass wir die Chance kriegen, irgendwie mehr auf der Bühne zu sein, also mehr Festivals zu haben, mehr Eventhäuser, mehr Kunde, also mehr also nicht mehr Publikum. Also im Saal, keine größere Saal.
Keine Rissen und Seele, aber viele.
Aber viele, genau. Also vielleicht, dass wir mehr oder weniger unser Produkt zeigen können. Weil ich merke jetzt mit der Zeit, im Internet haben wir weniger Chance, um jetzt alles zu...
das glaube ich, ja.
Alles zu kämpfen im Internet, ne? Auf Spotify kommt, glaube ich, jetzt, wenn ich mich nicht irre, 30.000 Songs wöchentlich raus, ne? Und ich glaube, jetzt dagegen zu fighten, ist halt ein bisschen so wie, like, okay, ich habe 2 Hände, halt, was kann ich machen, ne? Und genau, in Instagram oder in Social-Media-Kanälen, wo jetzt Musiker mehr oder weniger eine Reichweite kriegen, sage ich mal, wir sind nicht so cool. Also um jetzt in TikTok, ich kann jetzt mit Jochen, meinem Kollege, jetzt keinen TikTok drehen und tanzen und so, ne? Das ist also...
Warum nicht?
Obwohl, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das kein Learning auf diesem Podcast.
Das kann sehr gut kommen, aber nie probiert. Was ich sagen will, es gibt sehr viele Menschen, die treiben in dem Genre, besonders jetzt Musik, besonders im Internet. Internet ist der Plattform oder Social Media ist der Plattform jetzt vor Musiker, mehr als der Bühne an sich und besonders nach Corona. Wir waren sozusagen das erste Industrie, der aufgehört zu arbeiten und das letzte, der zurückkam. Ne? Wer will jetzt ein Konzert haben oder wer will jetzt irgendwas haben? Ne? Jetzt ich sitze zu Hause und Ne? Und am Ende kam alles wieder raus, das Leben kam wieder raus. Und das Letzte war Konzerte, wegen natürlich 200, 300 Menschen in einem Saal, ist ja schwierig. Mhm. Ne? Und deswegen war für uns auch wie eine Musiker so Realization, okay, Internet anscheinend ist ja unsere zweite Plattform mit Online-Konzerte, sich halt zu werben im Internet und alles. Genau, ich glaube, Colorage hat ein bisschen weniger Chance, im Internetkampf rein zu gewinnen. Wir haben eine Chance, ein Publikum da zu gründen, aber nicht auf eine größere Summe jetzt, wenn wir über tausende Menschen reden. Und im Spotify und Zuhörer, Zuhörerinnen halt Plattformen ist auch ein bisschen schwierig, weil es gibt so viele Massen von Musik, die eigentlich muss nicht immer gut sein. Es gibt sehr viel so KI, auch generierte Musik, die einfach rausgehauen und dann mit uns verglichen oder so. Ich glaube, wir wünschen nur, dass wir eigentlich nur die Chance kriegen, dass wir auf der Bühne sein. Und dann ist halt, dann ist es unser Job, so zu zeigen, dass wir was können.
Aber ich mache mal einen Aufruf an die Zuhörer. Challenged mal Ensemble Colorage, was da Social Media mäßig geht. Ich glaube, da geht auf jeden
Fall. Wir werden auf jeden Fall was Nices posten, aber.
Aber das führt mich wiederum zu euch als Industrie, würde ich sagen, Industrieunternehmen, ja, weil auch Social Media, Internet, Webseiten, diese ganze Kommunikative ist ja oft auch aus so einem technischen Bereich, oder wir hatten es vorhin von der Seele der Naturwissenschaftler, und gleichzeitig sollst du Storyteller sein, ne, deine Unternehmensgeschichte erzählen. Wie ist das für euch? Also glaubt ihr, dass ihr, so wie Josef eben gesagt hat, ist das eure Plattform? Funktioniert es darüber? Oder ist das noch ein Bereich, wo einfach noch mehr gedacht werden muss?
Ja, also ich glaube, es ist eine super wichtige Plattform, weil halt einfach sonst irgendwo an jemanden zu kommen, der das braucht. Wir treffen ja nicht täglich die Leute, die das brauchen. Ja, also wir sind ja B2B, und wenn jemand jetzt auf die Suche geht nach Messtechnik, dann wird er halt zu 100% irgendwo entweder bei Google was eintippen oder bei ChatGPT. Und das Erste, was dann aufploppen sollte, sollte entweder unsere Webpage sein oder irgendwie eine Verlinkung über ein Interview oder in irgendeinem Magazin oder irgendwas, was man da geschrieben hat. Und das ist halt super wichtig, dass man da halt stattfindet. Also wir haben eine Page, wir haben seit schon Beginn an eine Webpage, aber halt die auch so zu gestalten, dass sie natürlich nicht nur über Google gut gefunden werden kann, sondern jetzt halt auch zunehmend über die KI-Recherchen, die gemacht werden, und da halt auch gut dazustehen gegenüber anderen, die halt ähnliche Sachen anbieten oder vermeintlich ähnliche Sachen. Ja, also ich meine, mit KI ist ja immer gar nicht so einfach, wirklich das zu finden, was tatsächlich passt, ja, wenn man jetzt von der Expertise noch nicht so tief drin ist. Da werden ja tatsächlich auch noch Sachen vorgeschlagen, wo man dann, wenn man näher reinguckt, ne, so, naja, nee, jetzt doch nicht so passend. Genau, also das ist halt super wichtig, und da setzen wir auch viel dran, dass wir halt die bestehende Webpage immer weiter verbessern, dass sie besser findbar ist. Und ja, Social Media ist so ein Ding. Ich glaube nicht, dass Social Media an sich unsere Plattform ist, also was wie TikTok oder YouTube oder sowas, da sind einfach unsere Kunden nicht unterwegs. Wir sind ja auch eher, wir gehen eher auf eine Generation, die schon noch ein bisschen älter ist, die halt auch in den Entscheiderpositionen ist. Da sind dann meistens so Leute zwischen 40 und Ende 50, Anfang 60. Manchmal jüngere, aber die sind halt auch eher so wie wir, nicht mit Social Media groß geworden. Deswegen ist das Einzige, was wir machen, ist LinkedIn. Und da halt auch, wir machen es halt, weil wir es halt glauben zu müssen, um dort halt auch stattzufinden, um da halt so ein Bild von uns zu malen, dass halt, wenn jemand, ich meine, also bei uns ist es zum Beispiel immer so, wenn man jemanden kennenlernt, man guckt das mal auf LinkedIn, so ein bisschen wie Facebook früher. Ja, ja. Gibt's den auf LinkedIn? Ah ja, nee, gibt's ihn nicht, das ist schon komisch irgendwie. Und wenn es ihn gibt, was hat er überhaupt was gepostet, oder ist einfach Kontakte. Nur, hat er nur irgendwie so ein Lebenslauf und sonst gar nichts, oder hat er ein paar Kontakte oder hat er gar keine Kontakte? Geht schon wieder dieses Schubladendenken los, was ja total doof ist, aber also total irrsinnig eigentlich. Aber ich denke, dass man halt über Social Media dann oder über LinkedIn jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hat, ein Bild von sich zu malen, wie der andere einen sieht. Und wenn er halt so gar nichts weiß, ist es halt schwierig. Und wenn er so ein bisschen was schon kennt, kann er sich vielleicht ein bisschen leichter drauf einlassen. Ich bin aber ganz ehrlich, dass Social Media jetzt nicht mein Lieblingsding ist. Also ich mache das halt. Wenn ich irgendwann im Unternehmen vielleicht an einer Position bin, wo ich es nicht mehr so machen muss, wenn jemand anders sozusagen so die ganze Öffentlichkeitsarbeit macht oder ich vielleicht für ein ganz anderes Unternehmen arbeiten würde oder was ganz anderes mache, wäre das wahrscheinlich auch nicht mehr was, wo ich meinen persönlichen Account jetzt irgendwie so vorantreibe oder sowas, weil so dieses Kommunizieren in der analogen Welt immer noch viel, viel wichtiger mehr ist, als jetzt irgendwie, als jetzt so ein bisschen online immer Stories und raushauen und Inhalte, weil es halt dann auch einfach, ja, vergleichbar wird und irgendwie austauschbar. Ja. Weil man muss aber schon sehr seinen Kern finden, worüber man berichten will, und dann fällt dir jede Woche eine neue Story irgendwie ein, so. Ich kann über meinen Alltag berichten, ja, aber wer will das wissen, ja, das ist heißt so.
So, jetzt wollen wir bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz eure Leben zusammenfügen. Und eine Frage ist immer, jetzt, ihr kommt ja wirklich aus unterschiedlichen Bereichen, auch noch aus unterschiedlichen Kulturen. Gäbe es irgendeinen Ansatz der Zusammenarbeit, eines kreativen Prozesses, irgendeine Idee, die ihr spontan umsetzen würdet? Ist euch schon was eingefallen?
Also was wäre ein Ansatz? Konstant gehen. Also das.
Okay, Josef, das ist jetzt dein Moment, wo du was sagen musst.
12.12.
Nein, also du lädst sie natürlich ein.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe vorhin auch gemacht. Ja, bitte, komm, ja. Komm, bring Leute mit, alle, ja. Bitte.
Okay, das.
Wir spielen unsere Release-Konzert. Wir haben ein kleines EP aufgenommen, 4-5 Lieder vor ein paar Monaten. Und wir haben zusammen also ein bisschen gemischt und alles, und wir dachten, okay, eigentlich dann können wir halt releasen über genau das Social Media und Plattformen und alles, ne? Und wir wollten eigentlich ein Release-Konzert machen. Wir haben entschieden, auf die 12.12. in Ludwigshafen im Gebäude der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz im großen Saal um 19.30 Uhr ist Einlass. Befindet da unsere Release-Konzert statt. Wir werden ein paar Stücke von uns spielen, vielleicht ein bisschen sprechen mit euch, mit Publikum, ne? Und es wird ein bisschen vielleicht ein Wohnzimmerkonzert, ein paar Couches und mehr oder weniger ein Zusammensein, mehr als jetzt Publikum und Bühne und wir spielen und danke und tschüss. Also ein bisschen.
Also ein bisschen interaktiver. Ja, interaktiver. Der Podcast wird später erscheinen, also werden wir wahrscheinlich eher gucken, wie war's denn? Und die Anne fragt, warst du da?
Cool.
Aber gibt's deinerseits noch was, wo du denkst, gibt's irgendwelche Ansatzpunkte, dass Musik und Unternehmertum zusammenpasst und dadurch kreative Geschichten entstehen, innovative.
Also wenn ich würde gerne so in eine, also jetzt vielleicht, das klingt ein bisschen doof, ne, aber ich habe es fast gemacht, in eine so ein Firma gespielt, aber war mehr oder weniger, war auch so, sah wie BASF ein bisschen von drinne, war ein bisschen ältere da in Duisburg. Gab so ein altes Firma, großes Firma, und die hatten nur in einem Section ein bisschen noch gearbeitet, und die haben uns eingeladen, wir haben da gespielt in deren großen Halle. Das war mega.
Ja, stimmt. Das ist eigentlich auch eine innovative Idee.
Ja,
also in solchen Industriehallen, ne? Das ist ja dann auch.
Ja, sowas. Das war richtig nice.
Also, hat sowieso eine interkulturelle Mannschaft, und dann hast du alle Botschaften.
Ja, und die Publikum war, die Leute auch, die waren so die FEMA-Menschen mit deren Familien.
Ja.
Also jeder kam mit seinen Kindern und Familie und alles, waren so 100 Menschen. Aber es war ein cooles Konzert. Wir waren nur zu viert. Ja. War super cool. Das war direkt nach dem, Feierabend.
Yeah.
Wir haben Feierabend gemacht, direkt zum Saal, und wir haben sie gespielt.
Schönes deutsches Wort, Feierabend.
Feierabend.
So die Kammgarn in Kaiserslautern?
Leider nicht.
Kammgarn ist in so einer alten Spinnerei. Mhm. Ist es auch ein Konzertort, also so ein bisschen.
Kammgarn.
Die Kammgarn.
Ah, check it, ich will.
Ja, check mal aus, ich glaube, das würde auch zu euch passen. Und da ist auch sehr buntes Publikum, also da machen sie auch immer, ja, alle möglichen Singer-Songwriter-Abende und sehr, alternative Musik, gut, wenn man das jetzt so allgemein ist, alles was alternativ ist, ne? Aber ja.
Letzte Frage ist dann immer, ist es ein Match? Haben wir hier Menschen zusammengefunden, die vielleicht irgendwie Fäden miteinander weben können?
Ich finde es total cool. Also ja. Ich finde es wirklich cool, weil ich habe es vorhin gerade schon zu ihr gesagt, im Allgemeinen, im Leben so, tut man sich ja immer weiter in seiner Bubble irgendwie so einnisten.
Wollte ich sagen, genau.
Und man hat dann irgendwie so die Leute von der Gründung, und dann habe ich hier jetzt nochmal, ne, mit den Frauen so Unternehmertum. Dann habe ich so die Menschen, die mich umgeben wegen Familie und Kindern, ja. Und ist super schwer, im Alltag da rauszukommen.
Auf jeden Fall.
Und Freunde zu finden oder Bekannte zu finden oder Gespräche zu führen, wo es mal um was anderes als irgendwie Technik und wer sind deine Kunden und wie läuft so ein Business und wie geht's den Kindern da so. Und deswegen ist das super spannend und total schön, dass ich jetzt hier war und dich kennengelernt habe.
Auf jeden Fall. Ich auch. Ich finde immer manchmal, also immer wieder so, wenn ich Leute außer Musik kennenlerne und die mir so normale Fragen stellen, ich denke mir, oh, ich bin auch Mensch. Also ich lebe, ich habe auch andere Ideen, außer jetzt nur Spielen und Musik. Auf jeden Fall die gleiche Punkt, fühle ich mich immer das Gleiche. Also immer echt, ich habe so viele Menschen in meinem Leben, die eigentlich nur durch Musik kennengelernt haben. Und die sind auch jetzt ein enge Freunde und halt Familie für mich also geworden in der Zeit. Aber trotzdem mehr oder weniger sind wir Musiker irgendwo und komm und halt voll nice immer wieder Leute jetzt aus dem vielleicht Mathebereich kurz, ne? Also in meinem Kopf so kurz zu sortieren und denken like ah ja yeah, like I live also in that manner in meinem Kopf so in meinem Head.
Ja, sehr cool.
Freut mich sehr auch.
Wenn man sich wahrscheinlich auch sonst nie begegnet wäre. Nee, ich habe mal schon mal eine Haltestelle zusammen.
Ja.
Aber sofort, genau. Also wir rufen alle auf, erstens Ensemble Colorage einladen, zweitens ein bisschen mehr open-minded sein und genau, in den Process Solutions einladen und zu Gesprächen und da weiter kreieren. Wir laden euch, liebe Zuhörenden, ein, euch zu vernetzen mit beiden, ne? Und dieses Netzwerk dann weiter zu spinnen. Danke, dass ihr hier zu Gast wart.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.